Es sieht vielleicht nicht so schön aus, ne? Aber es riecht schon lecker.
Es riecht schon sehr gut. Wir haben uns der Aufgabe gestellt. Wir wollten Pochier-Hacks.
Ja, und ich teste auch keine Hacks, wenn die mir als Hacks verkauft werden, 5-mal, damit die Hacks dann klappen. Herzlich willkommen bei Umami Town, der Podcast, in dem wir heute auf die Suche nach dem Lebensmittel gehen, was im Supermarkt gefühlt immer woanders steht, auch wenn es derselbe Supermarkt ist. Wir suchen heute keine Hefe, wir suchen heute Eier. Hallo Jule.
Hallo liebe Anke.
Umami Town Staffel 2, Folge 1. Ich will direkt so ein Lied singen und sagen, wir sind wieder zurück.
Wir sind zurück.
Und wir haben so viel Bock.
Und ich freue mich so sehr.
Ja, ich freue mich auch.
Es wird ganz, ganz schön. Und wir starten mit Eiern.
Ja.
Ja, weil Ostern steht vor der Tür, you know, Jesus Talk, ich weiß, aber so ist es nun mal.
Es muss halt auch sein.
Also müssen wir über Eier sprechen.
Es ist Eiersaison. Es ist das ganze Jahr über Eiersaison, aber an Ostern einfach noch ein bisschen.
Ja, da sind sie halt bunt. Ist so.
Und ich würde gerne mal gucken, gibt es wahrscheinlich auch Untersuchungen, wie der Eierkonsum an Ostern hochgeht.
Ja, mir wurde heute noch ein Artikel in die Timeline gespült, von wegen, man möge doch bitte ein Ei in der Woche essen. Und ich dachte,
ach so, weil es ja eine so neue Ernährungsempfehlung
ganz
gibt.
Ganz genau. Ob das die Allmanns und Allfraus über Ostern so hinbekommen, I doubt it.
Ich brauche dafür, glaube ich, noch nicht mal Ostern, um mehr als ein Ei in der Woche zu essen.
Ja, ich esse wirklich sehr viele Eier. Ich meine, der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin hat es vielleicht schon festgestellt, dass ich permanent bei irgendeinem Gericht sage, du, es wäre total gut, wenn man da jetzt noch ein Ei dazu machen würde. Ja,
das heißt, du weißt,
ich mag das schon gerne.
Du weißt aber dann, wo im Supermarkt die Eier stehen.
Ja, ich suche die Hefe auf jeden Fall länger als die Eier.
Also ich hasse das, also ich gehe auch deswegen immer in dieselben Supermärkte, weil ich das total stressig finde, nach Sachen zu suchen. Und ich finde, dass Eier, mal stehen die so bei der Gemüseabteilung.
Ja, ja.
Dann stehen die manchmal so neben dem Kühlregal.
Ja.
Bei der Haarmilch.
Ja.
Dass man so das Gefühl hat, okay, da werden jetzt nochmal ungekühlte Tierprodukte irgendwo nebeneinander aufgereiht. Und dann stehen die manchmal aber auch komplett woanders.
Ja, das macht mich am verrücktesten.
Aber in Deutschland tatsächlich ungekühlt die Eier. Und deswegen findet man die vielleicht auch nicht, weil sonst könnte man ja einfach zum Kühlschrank gehen. Aber die müssen tatsächlich auch nicht gekühlt werden. Ist sogar für die Haltbarkeit von Eiern tendenziell eher schlechter, glaube ich, wenn die gekühlt werden, weil die werden sogar noch nicht mal gewaschen. Mhm. Muss man jetzt auch gar nicht denken, ist aber voll eklig, dann ist ja Hühnerkacke dran. Da ist vor allen Dingen dann auch eine Schutzschicht um das Ei rum. Und das sorgt eben für die Haltbarkeit. Und wenn man die Eier kühlt oder wenn man die Eier wäscht, dann geht eben diese natürliche Schutzschicht ab.
Das finde ich total verrückt, weil das Ei ist ja an sich ein sehr fragiles Lebensmittel im Sinne von, sobald diese Schale beschädigt ist und man halt eben Eiweiß oder Eigelb oder eben das rohe Vollei irgendwo verwendet, ist ja sofort, da haben auch sehr viele Leute so ein kleines latentes Angstproblem mit, stelle ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder fest, so, oh, sind da rohe Eier drin? Nee, nee. Und dass man davon ja quasi sofort Salmonellen bekommt.
Ja, dass so eine Salmonellen-Urangst gibt
total,
in Deutschland, ne?
Total.
Ich kenne niemanden, glaube ich, der jemals Salmonellenvergiftung hat.
Nee, ich auch nicht. Und das Ei ist ja, obwohl es diese Angst gibt, ist das Ei ja wirklich ein relativ robustes Lebensmittel. Also es hält auch ungekühlt erstaunlich lange.
Ja, und gekühlt dann, also ab einer gewissen Zeit sollte man es dann in den Kühlschrank tun und vor allen Dingen, wenn es einmal im Kühlschrank war, auch dann nicht wieder ungekühlt lagern so.
Aber ich bin aber der festen Überzeugung, weil ich bin ja sowieso, ich möchte mich sehr ungern als MHD-Skeptiker bezeichnen, aber ich möchte einfach immer wieder darauf hinweisen, dass wir Sinne besitzen, die wir auch in dem Falle einsetzen können. Und wenn ein Ei nicht mehr gut ist.
Das riecht man wirklich.
Junge, das merkst du. Das, also, dir wird so elend, dir beschlagen die Zähne und du kommst nicht mal ansatzweise auf den Gedanken, das irgendwie weiter zu verarbeiten, sondern du willst die Schüssel, die das tangiert hat, wegschmeißen, willst deine Hände abkochen, ist es wirklich widerlich. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich verstehen, dass man da so ein bisschen vorsichtig ist. Es gibt tatsächlich diesen Hack, dass du wenn du dir nicht mehr ganz sicher bist, sag mal, wie frisch ist das Ei denn jetzt? Oder eben auch die gute alte FIFO-Methode. Sag mal, sind das die Eier, die ich jetzt letztens gekauft habe, oder ist es das von 3 Wochen?
Was bedeutet FIFO?
First in, first out. Also, so dass du immer zuerst das verballerst, was du schon länger da hast.
First in, first out bedeutet, das weiß ich aber nicht, was FIFO bedeutet. FIFO? Aber was FIFO bedeutet, weiß ich jetzt auch.
Hallo. Naja, und dafür gibt's halt diesen wunderbaren Trick, dass du dir tatsächlich einfach eine Tasse voll Wasser, ein Messbecher, ein Glas, irgendwas, wo ein bisschen Wasser reinpasst, und dann packst du dein Ei da rein, und wenn dieses Ei steigt und oben schwimmt,
dann sollen wir das nicht mehr essen.
Dann ist es eben nicht mehr besonders frisch, was einfach daran liegt, dass auch durch die Schale, diese wunderbare magische Schale des Eis, da geht natürlich auch Luft raus und beziehungsweise Wasser, das verdunstet, und dadurch bildet sich quasi im Ei eine Luftblase, und die sorgt dann natürlich dafür, je älter dieses Ei ist, umso größer ist diese Luftblase dementsprechend und umso mehr schwimmt es. Ja, und deswegen, das ist eigentlich ein ganz guter Hack. Also wenn das Ei sofort an den Boden sinkt, ist ziemlich sicher, dass man das noch sehr gut verwenden kann.
Und wir müssen jetzt einmal noch mal ganz kurz Jesus Talk machen.
Ja.
Wir essen ja an Ostern so viele Eier. Das hat einerseits so religiöse Gründe im Sinne von, das Ei steht für Fruchtbarkeit, das Ei steht für, ja, auch wie so ein Neuanfang, glaube ich, teilweise. Andererseits isst man an Ostern halt auch so viele Eier, weil man ja gefastet hat. Und weil Eier ja nicht unter der Wasseroberfläche leben, durfte man die in der Fastenzeit nicht essen. Und deswegen sind halt an Ostern ganz viele Eier übrig, die dann halt an Ostern alle gegessen werden.
Und die werden dann alle abgekocht und bunt bemalt. Anke, wie ist das bunte Eier-Game, das Business bei dir? Steht da ein Körbchen mit bunten Eiern rum oder eher nicht?
Also in meinem jetzigen Haushalt gar nicht. Und bei meinen Eltern früher aber schon, also da war das auch so ein Osterbrauch, dass ich mit meiner Mutter Eier gefärbt habe. Jetzt nicht so fancy-schmancy mit Pflanzenfarbe, sondern mit diesen Färbetabletten aus dem Supermarkt so.
Ja, kommt mir alles sehr bekannt vor. In meiner Familie ist es immer noch Brauch, dass am Karfreitag, das ist der Eierfärbtag, da geht irgendwie die Schwester nach Hause, und da werden wirklich, obwohl es vielleicht ein 2-Personen-Haushalt ist, da werden mindestens 12, wenn nicht 24 Eier gefärbt, weil man weiß ja nicht, was passiert. Ist ja auch ein übliches Geschenk, kleines Mitbringsel, dass du immer so ein buntes Ei dabei hast. Und das heißt, dieses Körbchen, in dem dieses Kunststoffgras drin ist, und dann sind dann irgendwelche bunten, gekochten Eier und noch irgendwie so ein bisschen Schokolade oder Fondant, das existiert auf jeden Fall auch bis zum heutigen Tag, und ich finde das nach wie vor total seltsam. Ich kenne das auch noch aus meinem Lehrbetrieb, dass halt wirklich überall, auch dann wirklich über Tage, diese gekochten, gefärbten Eier rumstehen, daneben das Schokoei. Und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, in Deutschland sind ja so bestimmte Ängste, was Kühlketten etc. angeht. Die sind ja nicht unüblich. Und auch jedes Mal, wenn ich irgendwie aus Südostasien komme, fragt mich irgendwie jemand, ja und? Wie war es da? Also da wird ja, der Geflügel wird ja gar nicht gekühlt. Also irgendwie ist so dieses, das verträgt man nicht, da bekommt man irgendwas.
Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, was man halt gelernt hat, ne? Also.
Aber dann frage ich mich wiederum, warum gilt diese, ich habe Angst davor, mir irgendwie was zu holen, weil es nicht gekühlt wird. Warum gilt das nicht für gefärbte Ostereier?
Naja, weil man das halt schon seit seiner Kindheit gelernt hat, dass man davon nicht krank wird. Ich glaube, dass das wirklich so ein Ding ist. Und wenn die Leute dann einmal in Südostasien selber wären und merken, sie wären nicht krank, dann hätten die da wahrscheinlich auch keine Angst mehr vor. Und wenn die in Südostasien aufgewachsen wären, dann hätten die wahrscheinlich da auch keine Angst vor, weil die das halt von klein auf kennen. Ich glaube, dass das wirklich so ein Ding ist. Die stehen ja auch beim Bäcker einfach auf der Theke rum und werden dann irgendwie an Ostern auch noch gerne mal verschenkt oder beim Metzger oder sowas. Ich glaube, dass das wirklich halt einfach so ein Ding ist, dass du dann das so verinnerlicht hast, dass du dann da wirklich keine Angst vor hast.
Wie gesagt, ich find's einfach so ein bisschen absurd, weil ich mehr Angst vor einem gekochten Ei habe, was 4 Tage auf dem Wohnzimmertisch stand, als vor irgendwie einem Geflügelspieß, der vielleicht nicht die ganze Zeit auf Eis lag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich esse sehr viele gekochte Eier. Aber ich persönlich bin bei diesen bei diesen gefärbten Eiern, die da auch auf der Bäckertheke stehen, da bin ich so ein bisschen skeptisch und naja, zieh mir das auf jeden Fall nicht unbedingt freudestrahlend rein, sondern ich koche mir das gerne frisch ab und dann esse ich das.
Also ich habe das für dich auch vorher gegoogelt. Ungekühlt 14 Tage gekühlten Monat.
Aber das gilt für die rohen.
Das gilt für die gekochten.
Ach was.
Von daher.
Das ist ja unfassbar.
Also.
Okay, Angst wieder weg.
Wenn man da so im Osterrange von 5 Tage vor Ostern bis 5 Tage nach Ostern ist, dann ist das relativ safe.
Ja, und ich meine, es ist tatsächlich noch nie was passiert.
Ja, siehst du?
Ist so. Anke, ich bin total froh, dass wir das geklärt haben. Und ich finde, wir könnten jetzt vom gekochten bunten Ei, was an sich ja schon spektakulär ist, zu einer anderen fantastischen Eierspeise wechseln. Mhm. Ich möchte mit dir über Eier Benedikt sprechen.
Sehr gerne.
Wie ist da dein Verhältnis?
Habe ich ein gutes Verhältnis zu. Also, Eier Benedikt sind ja, wie ist es nochmal klassisch?
Das ist ein
English Muffin,
genau,
grundsätzlich immer pochiertes Ei auf einem English Muffin oder einer Toastscheibe, Speck und Hollandaise.
Und Hollandaise, genau.
Und das ist eigentlich schon die eine Variante.
Ja.
Das ist natürlich, ist auch Ei mit Ei, finde ich auch konsequent.
Hollandaise wird
ja auch mit Ei aufgeschlagen.
Ich habe da nichts dran auszusetzen, wirklich
nee,
gar
nicht. Das ist auch wirklich, wenn man so mal ein feistes Frühstück oder ein feistes Frühstück oder ein leichtes Mittagessen braucht, finde ich das schon sehr geil, weil das hat halt Salzigkeit, das hat Cremigkeit, das hat ein bisschen Knusper.
Es hat so viel Umami.
Mhm. Und ich bin auch total offen bezüglich dieser Varianten, die es da gibt. Da kann ich mir auch sehr gut mal einen Spinat vorstellen. Das heißt dann, glaube ich, Florentin oder sowas.
Ganz genau. Ich habe nochmal nachgeguckt, was der Unterschied zwischen Ex-Benedict und Ex-Florentin ist. Und es also beides auf dem English Muffin oder eben auf der Scheibe Toast, beides pochiertes Ei. Beim Florentiner-Ei ist eben noch ein gedünsteter Blattspinat darunter.
Das finde ich schon auch geil.
Finde ich sehr, sehr gut.
Blattspinat mit
Aber es gibt eine Soßenabänderung und zwar ist beim Florentiner-Ei eine sogenannte Sauce Monet drauf anstelle von der Holly. Und eine Sauce Monet ist quasi eine Bechamel, also Mehlschwitze mit Milch und Brühe oder Sahne. Und dann wird da noch geriebener Käse mit in diese Soße gegeben. Auch geil, kann man auch machen.
Aber
ich bin Team Hollandaise.
Nee,
immer.
Weil das hat auch diese gute Säure noch ein bisschen.
Absolut.
Da bin ich voll dabei.
Und die Hollandaise. Ich wollte gerade sowas sagen, wie die hat nicht diese Pappigkeit. Natürlich hat eine Hollandaise eine gewisse Pappigkeit, aber einfach durch dieses Mehl ist eine Monet was anderes.
Das klebt nicht so am Gaumen.
Genau, und ich bin wirklich eher, ich brauche dieses bisschen Stärke kleben, ich brauche das nicht. Ich bin Team Hollandaise. Wie ist es bei dir mit Bernays, wenn da noch ein bisschen Estragon mit dran ist?
Ich bin total Team Estragon, du ja nicht so.
Tatsache, ja.
Also ich finde, wenn dann Estragon, dann brauche ich aber, glaube ich, keinen Spinat, weil ich dann eben diese Kräutrigkeit und dieses grüne Gefühl davon habe. Aber da bin ich total pro. Ich bin aber trotzdem, obwohl ich das wirklich gerne mag, dafür, dass das jetzt langsam wieder nicht mehr jedes Café denkt, es müsste ein Ex-Benedikt auf der Karte stehen, sondern wirklich nur die es richtig gut machen.
Auf jeden Fall. Ich musste da auch schon echt viel, viel Blödsinn essen und
teilweise
ich finde,
macht mich das wütend, was Leute denken, was ein pochiertes Ei ist.
Mich macht es teilweise wütend, was Leute denken, was eine gute Hollandaise ist. Das regt mich wahnsinnig auf. Und dieses Ex-Benedict hat sowohl was Cafés, die gerne Instagram nutzen, angeht, als auch Tinder-Boys eine gewisse Poser-Vibes. Also irgendjemand hat mal festgestellt, was sind Eier Benedikt und die sind sehr fotogen und man kann damit Leute so ein bisschen beeindrucken.
Man kann ja auch generell mit pochierten Eiern diese Money-Shots machen, wo du dann wirklich in das Ei reinstehst
und dann läuft dir
und
das,
dann
da,
läuft
alles
das
raus.
Da raus. Dann kommt das, dann kommt da nochmal so eine Orange-Färbung rein und läuft dir dann über dieses helle Gericht drüber. Ich verstehe komplett, woher das kommt.
Absolut. Ich bin da aber auch ein bisschen, also gerade wenn irgendwie ich muss das nicht gendern, wenn ein junger Mann, der ansonsten nicht mal ein Käsebrot auf die Reihe kriegt, irgendwie sagt, so, hör mal, ich mach super Eier Benedikt. Ja, Junge, Das will ich sehen, weil die Hollandaise ist in 90% der Fälle nicht selbst gemacht, sondern kommt aus dem Tetra. Das beeindruckt mich schon mal überhaupt nicht. Und dann sieht anschließend die Küche aus, als wäre irgendwie eine Biogasanlage explodiert. Beeindruckt mich auch überhaupt gar nicht, weil ein Ei Benedict, ich weiß, das macht ganz viele Leute ganz, ganz verrückt und das ist was Aufregendes und da haben irgendwie Leute Respekt oder Angst vor. Man muss Wasser aufkochen da, und schwupps Essig rein und dann lässt man da ein Ei reinplumpsen. Also, come on.
Aber so Hollandaise aus dem Tetrapack, das ist seine eigene Gattungsform. Ich glaube, da werden wir im Zuge der Spargelfolge nochmal genauer drüber sprechen. Ich bin nicht komplett bereit, über Soßen Hollandaise nur zu ranten.
Es gibt exakt eine Firma, da werden wir später drüber, also da werden wir irgendwann mal drüber sprechen.
Sagen wir in zwei bis fünf Folgen. Wenn die Spargelzeit anfängt, dann werden wir das genauer uns angucken.
Ich meine ja einfach nur, wenn jemand halt wahnsinnig damit angibt, was er für tolle Eier Benedikt macht.
Dann muss er auch tolle Eier Benedikt machen.
Dann ist die Soße bitte selbst gemacht oder es ist eine richtig gute Tetra Hollandaise. Mhm. Und zwar die eine gute Feierabend. Mhm. Und bitte anschließend einmal kurz aufräumen. Come on. Naja.
Ich glaube, ja, während wir noch darauf warten, dass Eier Benedikt endlich verschwinden, ist der nächste Hype im Anmarsch.
Ja, sowas von.
Ich glaube, als nächstes kommen Egg Drop Sandwiches.
Ja, sie sind da.
Ja, sie sind, eigentlich sind sie schon da.
In Köln sind sie noch nicht, also nicht, dass ich wüsste.
In Frankfurt gibt es ein Ding. In Berlin sind sie auf jeden Fall. In Berlin habe ich nämlich tatsächlich, glaube ich, so vor 2 oder 3 Jahren schon mal eins gegessen. Und Egg Drop Sandwiches, das ist im Prinzip, also da wird mit weichem Brot gearbeitet.
Weißbrot,
Brioche. Eigentlich gerne so ein Brioche, wo dann ja auch Ei drin ist, auch wieder Ei mit Ei. Und dann kommt da ein sehr, sehr cremiges Rührei rein. Das wird teilweise mit Sahne noch angereichert. Manchmal wird das auch mit Kondensmilch tatsächlich gemacht, damit das wirklich so eine süße Cremigkeit bekommt. Und das ist wirklich so, dass du richtig merkst, da sind gar keine Röstaromen. Also manchmal macht man ja auch Rührei so, dass man sagt, man hat dann auch so Chunks, die ein bisschen angeröstet sind oder so. Ist da gar nicht. Und dann kommt da auch gerne mal so eine Chili-Soße, so eine Sriracha-Mayo oder irgendwie sowas noch drauf. Eine Kapa, ein Stück Lachs oder irgendwie sowas.
Avocado.
Genau. Mhm. Mhm. Und das kommt aus Südkorea. Und es gibt aber auch so eine Kette aus London, beziehungsweise, nee, das ist eine Kette, die kommt, glaube ich, aus den USA und haben weltweit Filialen, die heißen Exlat.
Mhm.
Gefällt dir ein bisschen zu gut.
Gefällt mir ein bisschen zu gut,
Und genau, du kannst ja auch so ein Bacon reintun und so. Und das ist halt eine absolute Vollsauerei, das zu essen. Das ist eigentlich die größte Frechheit an diesem Gericht, ist, dass das Sandwich heißt. Weil du das wirklich nicht wie ein Sandwich
Also niemand
essen
kann
kannst.
Das ansatzweise, nee, also niemand behält sein
rein,
Gesicht, wenn er das
isst. Läuft
ja
die ganze Mocke dir links und rechts so aufs Dekolleté drauf.
Ja. T-Shirt komplett ruiniert, ja, absolut.
Aber
ja,
es ist schon geil.
Es gefällt mir sehr gut. Dieses, du sagtest ja auch gerade, dass dieser Trend aus Korea kommt und ich finde, man konnte in den letzten Jahren auch sehr gut solche Entwicklungen gerade im asiatischen Raum beobachten, sei es Japan, Thailand oder eben Korea. Das ist auch egal, also nicht egal, sondern dieser Brioche-Hype da irgendwie immer größer und breiter wurde.
Ja, da gibt's ja auch dieses Milk Bread.
Ja,
das
genau.
Das ist ja quasi das japanische Toastbrot, ne? Shokupan Milk Bread heißt das, glaube ich.
Und das ist, da gibt's ganze Ketten. Ich war kürzlich in Bangkok. Die Dinger sind rappelvoll. Es gibt wirklich, man reserviert in so einem Brioche-Konzept. Und das sind, also man muss da nicht reservieren, man steht Schlange. Das ist ein totaler Trend. Ich finde, man sieht das auch bei Social Media total stark. Und da geht's auch wirklich um diesen Brioche. Der wird zum Teil vor Ort im Körbchen gedämpft, damit er so richtig geil fluffy aufgeht. Und dann ist die nächste Abteilung ist, dass dieser geile fluffy Brioche geröstet wird.
Und auch dicke Scheiben, ne?
Richtig dicke Scheiben. Also wir sprechen so 6 Zentimeter, 5 Zentimeter,
ja,
sowas.
Vier,
so ein richtiges
so
Ding.
4 bis 6, sagen wir mal.
Und die gibt's dann entweder so als richtig dicke, ja, wie eine Art Toastbrot Brioche Scheibe und rechts links geröstet und dann ist da Kaya drauf, also so eine Art Pandan-Creme zum Beispiel. Oder es gibt die eben auch wie so als so kleine Brioches, die, also für eine Person ist dann wie so ein kleiner Brioche-Leib. Mhm. Und die sind dann eben gefüllt mit irgendeiner, mit einem Egg-Custard oder eben, also da läuft einem dann auch gerne mal schon sowas auch in der Geschmacksrichtung Salted Egg. Sehr, sehr üblich, diese Geschmacksrichtung. Okay, sehr, sehr geil. Auch gerne mal in so einer Salted Duck Egg Edition.
Also gesalzene Enteneier.
Ganz genau. Und das ist dann halt die cremige Füllung in diesem Brioche. Und ich glaube, dass dieses Egg Drop Sandwich quasi so ein bisschen so eine Art Weiterentwicklung von diesen Hypes ist, die es sowieso im asiatischen Raum, in also Japan geht da auch total steil. Die haben ja auch diesen super fluffy Cheesecake. Also alles, was irgendwie
ja, dieser,
Egg
der
und
eigentlich
Steam
ein
und fluffy
ist.
Genau. Es ist in Japan ja auch nicht ungewöhnlich, dass auch dieses Tamago, dieses gefaltete Omelette
genau,
in dieser eckigen
ja,
Pfanne.
Das finde ich ganz interessant, weil das ja von der Idee her nochmal ganz anders ist. Ne? Dass
du da so aber
ganz
es ist süßlich.
Dünne, genau, aber du
es
hast so ganz dünne Schichten von Ei.
Ja.
Und bei diesen Egg Drops und so, da ist das ja alles sehr aufgeschlagen und sehr fluffig. Und da ist auch quasi der Trick, dass du das Ei halt super, super krass aufschlägst. Und bei dem Tamago ist das ja so, dass du eine Schicht brätst, dann klappst du es ein bisschen ein, dann füllst du quasi das
auf.
Genau, und du füllst dann immer wieder auf und dadurch kommt ja dieses, wenn du das im Anschnitt hast, dann das ist auch wie so ein, wie so eine, wie so was Geringeltes dann quasi aussieht.
Ich meinte auch eher die diese Süße.
Ja.
Deswegen auch, ich glaube, die Kondensmilch, die ist auch, ja, in Thailand ist überall Kondensmilch dran. Warum nicht am Omelette? Why not? Aber ich, du sagtest gerade, dass dieses Rührei, dass das vorher aufgeschlagen wird, würde mich sehr interessieren. Ich habe nämlich kürzlich versehentlich im Rahmen eines Food-Styling-Jobs den Trick ausprobiert. Also ich habe zweierlei Rührei parallel laufen lassen und eins so, schüttest halt dein Rührei mit ein bisschen Milch oder mit ein bisschen Sahne in die Pfanne, lässt es kurz einmal so ein bisschen stocken und fängst dann an zu rühren. Und die zweite Edition war
vorher aufschlagen.
Nee, genauso, also gar nicht so viel Luft reinarbeiten, sondern die ganze Zeit relativ niedrige Temperatur, komplett ohne
aber
Röststoffe,
die ganze Zeit
mit so einem Teigspachtel rühren, mit einer Gummilutsche, die ganze Zeit. Und es war so ein krasser Unterschied und es ist wirklich dieses, was man die ganze Zeit gerührt hat.
Ja,
ist
das
so,
hat einfach mehr Stand dann, ne?
Ist, ja, und es, nee, es ist so cremig geworden, weil du ja die ganze Zeit diese, wenn es ist, es stockt und du rührst, das heißt, deine Partikelchen waren viel, viel kleiner.
Ja.
Und es war total krass, also es hat beides wirklich gut geschmeckt, aber ich fand tatsächlich diese permanent gerührte Situation.
Genau, und
die
das
fand
ist, glaube ich, auch
sehr,
dieses,
sehr gut.
Das System von den Egg Drop Sandwiches.
Ja.
Ich habe das noch nicht selber ausprobiert, aber das ist halt wirklich so. Ich meine, der größte Fehler für mein Gefühl bei Rührei ist halt auch, das zu spät aus der Pfanne rauszunehmen.
Ja.
Weil dann werden die halt ganz schnell trocken.
Ja.
Ne?
Ja, total.
Also eigentlich, wenn du denkst, könnte eigentlich noch, kannst nicht.
Raus
mehr.
Damit.
Raus
ja.
weg.
Mhm.
Dann hat man nämlich nicht diese trockene Klumpenmasse.
Ja, ja.
So. Und wo wir noch bei, ganz kurz zurück zu buschierten Eiern sind, kennst du türkische Eier?
Ich vermute von Insta. Du hast schon was von Joghurt und Gewürzbutter gesagt. Da leuchten meine Äuglein
auf. Ja, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Şilbir. Tatsächlich sind es buschierte Eier, die werden gebettet auf Joghurt. Der kann gerne ein bisschen gesalzen sein, da kann gerne ein Knoblauch reingerieben werden, da kommen die pochierten Eier drauf und dann machst du eben so eine Gewürzbutter, da kannst du dann so ein bisschen Chili, Pul Biber ist, glaube ich, das klassische Chili, was da so benutzt wird.
Das hat auch eine leichte Säure.
Ja, genau. Das kann man gut nehmen. Man kann da auch mal so ein kleines bisschen geräuchertes Paprikapulver reinwandern lassen oder so. Ne? Und dann hast du halt diese Gewürzbutter.
Können wir ein bisschen Satar vorstellen in die Butter rein.
Ja, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber klassisch ist halt so diese Paprika-Tomaten-Chili-Note und das kommt dann, wird dann halt so auf die Eier drauf geträufelt, auf den Joghurt. Und dann kannst du irgendwie eine Frühlingszwiebel dir noch braten oder sowas, aber im Prinzip ist es wirklich so Joghurt und dann hast du auch wieder, ne, Joghurt hat ein bisschen Säure, dann hast du die pochierten Eier, dann hast du diese Fettigkeit und diese Gewürze dann eben von der Butter.
Ich finde, da muss man zwingend mit einem Brot
rein. Ja, da muss man ganz dringend mit einem Brot rein.
Da muss man auch so das von allem, was dabei ist, schön in dieses Eigelb rein.
Ja, genau. Und das ist auch, das ist schon auch wirklich, wirklich lecker. Und
kannst
du auch ein bisschen Petersilie noch draufschmeißen, was du willst. Und das kann ich auch morgens, mittags, abends essen.
Ja,
das ist geil.
Bin ich total am Start. Worüber wir aber eigentlich auch noch sprechen müssten in dieser Eierfolge, ist natürlich der klassische englische Eiersalat. Mhm. Anke, wie ist dein Verhältnis zu Eiersalat?
Sehr gut ist mein Verhältnis dazu. Also wirklich, bei Eiersalat-Sandwiches finde ich es auch wichtig, dass die Ratio von Sandwich zu Eiersalat mindestens 1:2 ist, dass der Eiersalat doppelt so hoch steht wie das Sandwich.
Ist das mal angenommen, man würde, weil, also wenn wir über das klassisch Britische sprechen, ist es ja auf jeden Fall ein Toast, es ist ein weißes Toast. Ist es geröstet oder nicht?
Nee, das ist nicht geröstet.
Ich würde es maximal einen Hauch anrösten, ja. Nahezu ohne Farbe, ja. Einfach damit es nicht sofort total durchsippt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe vor 100, 200 Jahren ungefähr Schüleraustausch gemacht und es ging nach Cambridge und ich habe zum ersten Mal auch in so Supermärkten und es war da einfach überall dieses Egg and Cress Sandwich gesehen und gegessen und war fortan völlig besessen davon, weil es halt eben genau, es ist ein Eiersalat, es sind gekochte Eier, da ist ein bisschen Mayo dran, nicht viel, es ertrinkt nicht in Mayo,
nee.
Das wird echt einfach wild zusammengematscht und da kommt dann halt Gartenkresse rein und noch ein bisschen schwarzer Pfeffer und that's it. Eigentlich, ich finde auch noch eine Note Senf, die ist aber manchmal in der Mayo und diese Mischung wird auf meistens ungetoastetes Toast.
Ohne Rinde.
Und mehr. Gebracht. Das wird zusammengedrückt in der Mitte zu so Dreiecken, also halbiert, sodass man zwei Dreiecke hat. Und die gibt es dann, also Egg and Cress ist auch so ein typisches Sandwich, was du in jedem Supermarkt, an jeder Tankstelle bekommst. Und ich liebe es sehr. Ich baue mir so häufig zu Hause zum Frühstück ein kleines Egg and Cress Sandwich, weil man denkt ja immer, oh, Eiersalat, oh, das ist jetzt so viel. Nee, du musst ein Ei abkochen, es dauert ungefähr 7 Minuten.
Außerdem wissen wir, du kannst ja auch vor 14 Tagen ein Ei abkochen.
Oder das? Und wenn das Ei, was du dir auf dein Brot schmierst, wenn das zufällig früher mal eine blaue oder eine grüne Schale hatte und dementsprechend ist dein Eiersalat blau oder grün, dann ist es für dich ja auch vielleicht okay. Ich habe da ein klitzekleines Trauma, was mit der Traube zu tun hat, aber naja, da sprechen wir irgendwann mal drüber.
So ein Eiersalat-Sandwich ist ja auch tatsächlich ganz klassisch Teil der britischen Tea Time.
Absolut, zusammen mit dem Gurken-Sandwich.
Genau, und ich bin tatsächlich, wenn der Podcast hier rauskommt, bin ich in London und war am Tag vorher bei, ich habe mir da schon mal eine kleine Tea Time reingebucht.
Ein paar kleine Scones.
Und da werde ich mir wohl auch mal so ein Eiersalat-Sandwich reinstellen.
Auf jeden Fall.
Gestern werde ich dort gewesen sein.
Lass uns eines Tages eine Tea Time-Folge machen. Ich liebe British Tea Time. Ja. Von daher, Eiersalat mache ich mir regelmäßig. Ich finde, man kann da wunderbar Kapern reinballern, Kresse. Radieschen mag ich
man
auch total
auch
gerne.
Man kann auch manchmal ein bisschen einfach Resteverwertung machen, das
total.
Muss man schon auch mal sagen.
Oder man kann auch einfach wirklich nur ein Ei zerdrücken und da so einen Spritzer Sriracha und Spritzer Mayo dran machen. Und gut ist.
Dann hat
geht
man
auch
einen gefüllten Eiersalat.
Finde ich saulecker. Und ne, man muss sich ja nicht für eine Person irgendwie 4 Eier kochen, sondern ey, koch dir ein Ei, das ist in 7 Minuten fertig. In der Zeit kannst du dein Brot rösten, wenn du möchtest, oder dein Radieschen schnibbeln oder die Spülmaschine ein- und ausräumen. Come on. Also, geht schnell.
Und Jule, wir haben ja schon wirklich jetzt einigermaßen viel über pochierte Eier gesprochen.
Das
ist
korrekt, ja.
Und es ist unabdingbar, dass wir in dieser Folge Eier pochieren. Auch um endgültig mal zu testen. Wir haben uns vorgenommen, wir testen Eierpochier-Hacks.
Ich liebe es.
Ich habe das schon so oft gesehen, wie Leute auf TikTok ihre Eier in Suppenkellen reinschlagen. Mir hat auch ein Freund gesagt, das werden wir gleich auch testen. Hier, wenn ihr eine Eierfolge macht, er hat da auch einen Tipp, werde ich gleich drüber sprechen. Wir werden einfach gleich mal ein paar Hacks durchtesten und gucken, was kann was. Und was kann man auch einfach lassen?
Es gefällt mir wirklich richtig gut, weil, ich habe es gerade schon zu dir gesagt, ich schreibe seit mittlerweile 14 Jahren Rezepte und bin auch irgendwie schon ein paar Tage länger Köchin. Ich werde nach keinem Gericht so häufig gefragt wie nach dem pochierten Ei. Die Leute sind ganz aufgeregt und es ist wirklich immer, du sag mal, kannst du mir nochmal erklären, wie man pochierte Eier macht? Und genau das werden wir jetzt tun.
Wir machen auch wirklich jetzt mal dezidiert, weil du hast ja schon ein 1A-Ei pochiert. Wir gehen jetzt an die Hacks.
Du hast diverse Hacks zusammengetragen, die es da so gibt. Und wir haben lediglich, wir haben 2 große Pötte Wasser vor uns.
Wir haben nichts davon vorher getestet, ne?
Nein,
nee,
das machen wir jetzt.
Wir haben absichtlich nichts getestet.
Wir haben dieses Wasser in diesen Töpfen vor uns. Wir haben es einmal aufkochen lassen. Jetzt kommt da so ein Schüsschen Essig rein.
Oh yes.
Und dann ist das so, wir haben uns jetzt für Stufe 4 entschieden.
4 von 9.
Also einmal aufkochen, dann runterfahren, bisschen unter mittlere Hitze und dann geht es eigentlich auch schon los.
Der Hack, den ein Freund von mir an mich rantrug, ist vor dem Pochieren das Ei für einige Sekunden mit Schale ins Wasser reinzudengeln. Wirklich nur so ganz kurz. Das haben wir jetzt gemacht.
Es zischt und blubbert ein kleines bisschen.
Und das dann ins Wasser reinzuschlagen. Er sagt auch, dann muss man es gar nicht mehr strudeln.
Ach, ich habe hier schon den Schneebesen in der Hand und will gerade fröhlich drauf losstrudeln.
Jetzt müssen wir einfach angstfrei dieses Ei da reinschlagen. Es ist auch, ja, es ist, man kann es gut noch anfassen.
Alles klar.
Ich mache das jetzt.
Los geht's.
Wir gehen rein. Ich frage mich ein bisschen, wie viel das gebracht hat.
Es ist sofort an den Topfboden, wo es am heißesten runtergesunken.
Es ist sofort runtergedatscht.
Und die Magie von einem pochierten Ei ist ja, wenn du diesen Swirl, wenn du diesen Strudel erzeugst, dass es ja nicht den Boden tangiert, sondern im Strudel wickelt sich ja so langsam das Eiweiß.
Ja, jetzt haben wir halt ein bisschen Eiweiß und Eigelb getrennt.
Und eigentlich ist es ja, ne, du haust es da rein und dann kannst du zugucken, wie sich so langsam das Eiweiß um das Eigelb so drum wickelt.
Jetzt liegt es da.
Und jetzt liegt es da.
Und nicht, dass es hier am Boden festgekocht ist.
Nee, das wollen wir natürlich gar nicht.
Jetzt, oh Gott, jetzt.
Wollen wir es rausholen?
Ja, dann kann ich schon mal an den nächsten Hack dran gehen. Wir haben jetzt hier eine Suppenkelle und dann schlägt man ein Ei in eine Suppenkelle. Ich glaube, das ist auch was. Das ist was, was man eigentlich. Guck mal, ich habe es jetzt an der Wand angelehnt.
Ja, du hast dir ein bisschen was Kleines gebaut. Also du musstest jetzt, weil die Suppenkelle fällt ja um, du musstest jetzt die Suppenkelle in eine Tasse legen.
Und das dann auch noch an der Wand anlehnen.
An der Wand irgendwie verkeilen. Und du hast aber die Suppenkelle vorher gefettet.
Ich habe die gefettet. Das habe ich auf TikTok gesehen, dass man die doch bitte fetten soll.
Okay,
soll
ich fisch erstmal Nummer 1 raus. Ja,
fisch erstmal Nummer 1 raus.
Sehr gut. Nummer 1 sieht total solide aus. Wie gesagt,
ich habe schon schlimmer pochierte Eier.
Ja, ich finde, es hat nicht die schöne Magie von dem, wo es so drum gewickelt wird, aber funktioniert.
So, jetzt wird das Ei hier in die Kelle reingehauen. Das muss man jetzt tatsächlich, ich glaube, das dauert eine halbe Stunde, bis das Ei hier fertig ist.
Du hältst jetzt die Kelle wirklich wie so ein kleines Wasserbad.
Ja, und deswegen soll man das eben auch fetten, weil das jetzt in der Suppenkelle gart.
So, und was machst du dann jetzt, wenn du, sagen wir mal, du möchtest für 2-3 Leute pochierte Eier machen? Möchte ich jetzt von TikTokern wissen. Was dann? Musst du dann jetzt 3 Kellen reinhalten?
Ja, dann müssen die Freunde mitmachen. Gerade ist auch ein bisschen Wasser schon reingelaufen. Nach 30 Sekunden ungefähr, weil ich dachte, vielleicht kann man es ja auf der Wasseroberfläche floaten lassen, was komplett dumm war, weil so eine Kelle, die sinkt ja einfach ab. Aber du kannst schon vielleicht in der Zeit schon mal den nächsten Hack vorbereiten.
Was hätten sie gerne?
Ja, der macht mich am wütendsten.
Hau raus.
Und zwar
habe ich Frischhalte vorher. Anke hat schon Hass. Okay, alles klar.
Also du breitest dir jetzt am besten in eine kleine Schüssel. Breitest du dir ein Stück Frischhaltefolie, die größer ist als ein Ei.
So, ich schneide es mal ab. So, du hältst da immer noch die Kelle rein. Es passiert
wenig.
Es passiert, als würde man ein Spiegelei in einer wahnsinnig langsamen Pfanne machen. So.
Und das musst du jetzt bitte auch fetten.
Ich muss es auch fetten. Okay, let's do it. Ich fette jetzt meine Frischhaltefolie. Ja klar, why not?
Ja, und da schlägst du jetzt ein Ei rein.
Da schlage ich jetzt ein Ei rein, na klar.
Und jetzt baust du daraus ein Säckchen.
Jetzt muss ich es ja dann eigentlich auch mit irgendwas zuknoten.
Ja.
Oder muss ich das auch jetzt da reinhalten?
Ja, das muss ins Wasser jetzt auch. Oh, jetzt läuft hier schon das Wasser. Guck, einmal in die falsche Richtung geguckt, ist schon wieder Wasser reingelaufen.
So, ich halte jetzt hier mein kleines Frischhaltefolien-Eiersäckchen ins Wasser.
Willst du es mal loslassen? Geht's dann unter? Kommt dann Wasser rein? Ach, scheiße, jetzt ist das Ei hier komplett unter Wasser. Guck, ey, das ist der bekackteste Hack der Welt. Also sorry, das funktioniert gar nicht. Ich hasse das jetzt schon.
Ja, und es ist, also du hältst das Ding da jetzt seit 3 Minuten rein und
es ist überhaupt nichts passiert. Es ist nur Eiweiß ins Wasser reingedrückt. Ich bin kurz davor, das aufzugeben. Hier sage ich dir, wie es ist. Das Einzige, was mich noch interessiert hätte, wäre, ob es wirklich nicht angeklebt wäre. Ja, komm.
Weg damit. Hau weg.
Das ist wirklich, also Kelle ist wirklich gescheitert. Und
ich muss zugeben,
und
dass
hier,
die Schaltefolie sehr gut funktioniert.
Guck es dir an. Wie hätten wir es denn aus der Kelle rausgekriegt? Wir hätten es auch einfach nicht aus der Kelle rausgekriegt, weil es an der Kelle, obwohl wir sie wirklich ordentlich eingefettet haben.
Angel ist ein einziger Albtraum. Es regt mich total auf. Bitte, liebe ZuhörerInnen, mach das nicht.
Nee.
Also der Trick mit der Kelle ist ein kompletter Fail. Das
ist totaler Quatsch.
Cool. Ich bin sauer.
So, und das letzte,
Was haben wir noch? Ach, das mit dem Sieb.
Das mit dem Sieb haben wir noch.
Genau, was machst du mit dem Sieb?
Also du lässt das komplette Ei da reinlaufen.
Ach so, also der sehr flüssige Teil vom Eiweiß soll da durchgehen. So, und da ist jetzt so ein bisschen, der sehr flüssige Teil vom Eiweiß ist da durch, der glibberige Teil vom Eiweiß ist im Sieb geblieben, zusammen mit dem Eigelb.
Das macht mir auf jeden Fall bisher alles nicht so viel Spaß, wie ein normales Ei einfach zu paschieren. So, machen wir mal die Folie auf. Sieht okay aus, als ich dachte. Es bleibt aber auch viel an der Folie kleben.
Ja.
Dann gehen wir mal zum Finale. Hä?
Guck mal hier. Hier ist dein Siebei.
Und ich swirle jetzt hier mal.
Und was macht man dann?
Dann lässt man das da reinlupsen, wie ein normales pochiertes Ei.
Ich finde, es bleibt wirklich relativ viel Eiweiß in dem Sieb kleben. Du musst da jetzt gerade nachhelfen. Also es ist jetzt ein pochiertes Eigelb mit so einem Eiweißfaden. Muss das sein? Weiß ich nicht.
Ich finde auch, der Zauber von einem pochierten Ei ist ja eigentlich, dass man das Eigelb von außen gar nicht so sieht. Und hier sind bei beiden Eiern, das ist doch sehr prominent. Du guckst dir ein bisschen ratlos die Hollandaise gerade an. Kommt da nur geklärte Butter rein, oder?
Eigentlich nur geklärte.
Ah, ja.
Aber wir machen ja hier die schnelle Variante. So, Madame, ich würde sagen, wir schmecken das Ganze jetzt ab.
Ja, ob gut ist. Wir haben uns gerade noch ein paar Ofenkartoffeln dazu gemacht, die gegebenenfalls noch von heute Nachmittag übrig waren. Also es ist auch ein bisschen hier kleines Restefest, wenn man es unter Dill und Hollandaise versteckt. Deins finde ich jetzt eigentlich sogar ganz schön, weil da halt das Eigelb sehr in der Präsenz ist.
Angel, Löffel oder Gabel?
Löffel, das ist ein Löffelgericht.
Also, es sieht vielleicht nicht so schön aus, ne? Aber es riecht schon lecker. Es riecht schon sehr gut. Naja, und ich meine, wir haben uns der Aufgabe gestellt. Wir wollten Pochier-Hacks ausprobieren. Das haben wir getan und naja.
Ja, und ich teste auch keine Hacks, wenn die mir als Hacks verkauft werden, 5-mal, damit die Hacks dann klappen.
Ja, es war ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung so, die klappen alle und wir zeigen euch jetzt, die klappen super, sondern wir wussten es ja wirklich selber nicht.
Nee.
Fand ich spannend. Also Kartoffeln mit Hollandaise schmeckt schon mal sehr gut.
Mhm. Mein Ei besteht auf jeden Fall den Anstichtest.
Du hattest jetzt das erste, was ohne Strudel reingeplumpst ist.
Was vorher mit der Schale im Wasser war.
Ah,
Was finde ich jetzt okay ist. Aber dafür, dass du es dann erstmal reintun musst, rausholen musst, wieder reintun musst. Ist mir ein Reintun zu viel. Wie sieht's bei dir aus?
Auf meinem Tellerchen thront dieses kleine majestätische Eigelb, was ich wirklich in so einen kleinen, orangefarbenen, wirklich runden Ball verwandelt hat und wo ja wirklich nur so ein kleiner Hauch von einem Eiweißfädchen noch drumrum war. Wirklich so ein mini-kleines Mini-Wölkchen. Es besteht den Anschnitt so semi, ist es eher wachsweich als flüssig, weil natürlich
viel zu viel Kontakt mit dem Eigelb das Wasser hatte, ne?
Ganz genau. Das Eiweiß, was sich ja da drum wickelt, sorgt ja dafür, dass das Eigelb quasi ja dadurch erst so langsam gegart wird. Und so war das Eigelb ja diesem Essigwasser die ganze Zeit ausgesetzt und garte natürlich viel schneller. Man hätte es wahrscheinlich früher rausnehmen können, weiß ich aber nicht, wie stabil dann die Haut gewesen wäre. Und ich finde es ehrlich gesagt einfach auch irgendwie Verschwendung, weil jetzt musst du dir überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem wässrigen Teil von dem Eiweiß da? Überzeugt mich wenig.
Ich habe tatsächlich, während du gesprochen hast, den Teller fast komplett leer gegessen.
Wir haben aber auch noch das Folienei.
Das Folienei, das haben wir einfach mit ein bisschen Chili Crunch
versehen,
bedacht.
Und ich muss sagen, ich habe das ja extra für uns vorher halbiert gerade eben. Das dusselige Folienei, was ich nicht überzeugend finde, weil ich finde, wir brauchen einfach nicht diese Frischhaltefolie, was einfach, also muss, wir, nee, einfach umwelttechnisch Quatsch. Es
ja,
hat
und ich weiß
den
nicht,
Anschnitt ich, bestanden.
Plastik auskochen ist ja auch immer so eine Sache, ne? Ich meine, gut, bei einem Serviettenknüttel oder so macht man das gegebenenfalls auch, aber irgendwie denke ich so, wenn man es vermeiden kann, einfach nicht machen.
Ja, und ich finde, es ist einfach mehr, mal wieder mehr Angstmacherei, so dieses, wenn ihr pochierte Eier gerne machen möchtet und ihr habt da ein bisschen Schiss vor, probiert es halt 2-3 Mal aus, also es passiert wirklich nichts Schlimmes. Das Wichtigste ist, dass das Wasser nicht mehr sprudeln kocht, weil euch das ansonsten so ein bisschen das Ei zerfetzt. Und dann habt ihr halt so eine wirklich miesen Eierstich in eurem Essigwasser. Aber es passiert halt überhaupt nichts Schlimmes. Und wenn das Wasser dann was ich, ihr habt es zu niedrig gestellt, dann dauert das halt eine Minute länger, macht er beim nächsten Mal halt eine Stufe höher. Also es passiert einfach nichts Schlimmes. Und dieses schüttet halt einfach nicht zu viel Essig rein. Also ich meine, das macht er beim Salatdressing ja auch, ich sage ja immer so ein bisschen intuitiv, viele Leute haben diese Intuition nicht. Ihr habt so einen Pott mit kochendem Wasser vor euch, sagen wir mal, das sind 1,5 Liter Wasser, da macht ihr so ungefähr 1,5 Esslöffel Essig drauf. Wirklich so ein Spritzer. That's it. Mhm. Und es passiert einfach nichts Schlimmes. Probiert es aus. Deswegen müsst ihr euch da nicht diese Frischhaltefolienschlacht geben.
Also halten wir fest, wir sind jetzt nicht die Kundschaft für Hacks.
So ein bisschen wie sämtliche Produkte bei Chibo. Man braucht keinen Apfelsegmentierer. Also kann man machen, macht die Sache meistens ein bisschen komplizierter.
Und man muss mehr spülen. Und wir haben ja im Zuge des Dosenfischs auch schon über Fisch Ersatz beziehungsweise vegetarisch-vegane Fischprodukte gesprochen. Da ist ja auch im Eierbereich zumindest mal ein bisschen was los.
Und ich muss direkt zugeben, ich bin neugierig, aber sehr unbedarft.
Also ich habe mich da durch so ein paar Produkte getestet. Es gab eine komplette Vollkatastrophe aus dem Bioladen, da weiß ich nicht mal mehr die Marke. Da stand irgendwie drauf, dass als Ei-Konsistenz quasi da Nudeln drin waren. Also wenn ihr sowas seht, einfach nicht kaufen. Und dann gibt es von so einer Marke, ich kannte die tatsächlich, bevor ich so auf dem, ich teste mich mal durch vegan vegetarische Produkte-Trip war, gar nicht. Pops heißt die und da gibt es veganen Eifreisalat. Ich habe keine Ahnung, womit die Eier imitieren, aber es schmeckt schon sehr nah dran auch. Also wirklich so, dass ich mir das auch ohne Probleme aufs Brot schmiere.
Wow, okay.
Und tatsächlich von der Penny Eigenmarke. Die heißt
Food for Future.
Die haben auch einen veganen Eiersalat, den ich auch wirklich solide finde. Also da bin ich irgendwie so dabei. Dann gibt es ja auch so dieses Ding, dass manche Leute sich auch Scrambled Tofu machen, statt so Rühreier.
Ist es dann Seidentofu? Wahrscheinlich, oder?
Ja, manche machen das mit Seidentofu und manche Leute machen das dann halt einfach mit, also du kannst auf jeden Fall nicht so komplett festen nehmen,
ja.
So dass du den wenigstens mit der Gabel zerdrücken kannst. Finde ich irgendwie auch okay. Da tun dann ja auch manche Leute dieses Kalanamak-Salz dran.
Ja, das ist now we're talking.
Ja, das ist so ein indisches Schwefelsalz im Prinzip, ne? Also das kommt in Indien eigentlich klassisch an verschiedene Gerichte. Das kommt eigentlich in Reiter auch rein, diesen Gurkenjoghurt. Ich glaube, Gurke ist da auch drin in Reiter, ne?
Gurke, Tomate, rohe Zwiebel.
Ja, genau.
In so einem bisschen dünnflüssigen Joghurt. Und da ist dann gerne etwas dran. Und man denkt wirklich, sag mal, was ist denn hier für ein, was so ein richtig harter gekochter Eiergeschmack,
genau.
Also so richtig eher so Entenei, so wirklich in your face und du fragst dich, was ist da dran? Da ist genau dieses Gewürz dran.
Ja, und dann gibt's auch so eine Gewürzmischung, die heißt Chaat Masala. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen indische Magie oder Geschmacksverstärker. Da kommt Mangopulver rein, Kreuzkümmel, Granatapfelsamen, Ingwer, eben Kalanamak, Koriander, Paprika, schwarzer Pfeffer und dann noch ein Gewürz, das heißt Asafoetida oder sowas. Das gibt's in Indien in so im indischen Supermarkt oder in asiatischen Supermärkten, ist so eine kleine Dose, die, wenn du da dran riechst, auch sofort so einen ganz herzhaften Geruch irgendwie hat und dass das in der Gewürzmischung drin ist, macht sehr viel Sinn. Mhm. Und da ist eben auch Kalanamak drin und Chaat Masala. Das wird, glaube ich, auf ganz viele Gerichte auch einfach so obendrauf quasi gemacht. So. Und ja, also ich finde das irgendwie ganz interessant. Ich tue mich aber so ein bisschen schwer damit, dass das quasi als das Eiersatzgewürz gilt. Und nicht als, es ist einfach ein Gewürz, was in der indischen Küche verwendet wird, Kalanamak, dieses Salz.
Ja, ich kann mir aber zum Beispiel,
diese White Vegans, die nerven mich dann, die dann irgendwie entdeckt haben, dass es auch andere Gewürze da gibt.
Ja, also ich freue mich drüber, wenn man so einen Weg findet, weil mal angenommen, man macht sich jetzt halt so ein Scrambled Tofu und der hat einfach überhaupt keinen Eiergeschmack, nicht mal ansatzweise.
Nee.
Und wenn dann jemand den Weg findet, da halt einfach dieses indische Salz oder dieses indische Gewürz dran zu machen. Da sage ich herzlichen Glückwunsch, freue ich mich, finde ich gut.
Aber tut trotzdem nicht so, als hättest du es entdeckt.
Ganz, ja, sehr richtig, absolut. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, weil, also ich weiß, da passiert gerade viel im vegetarischen und veganen Ersatzprodukte-Business. Hast ja Gefühl, dass da echt jede Woche irgendwie neue Produkte auf den Markt kommen und manchmal, manche werden auch, die einfach nicht so gut sind, werden dann so im Laufe so ein bisschen verbessert und so weiter. Und da ist auch immer noch sehr viel, also es gibt, ich habe da neulich mal so einen Feta probiert und der war, das war eine absolute Katastrophe auf so vielen Ebenen und dann dachte ich mir so, Moment mal, hat da wirklich irgendjemand im Labor gesagt oder auch dann anschließend von der Testgruppe, ja, das ist gut, das ist marktreif, das können wir jetzt rausbringen, weil das hatte maximal von der Konsistenz was mit Feta zu tun. Und naja, und dann denke ich mir, wenn doch jemand sich ein Rührei machen möchte, aber er möchte keine tierischen Produkte essen, ja, und dann krümelst du dir halt ein bisschen Eiersalz drauf.
Ja, das stimmt
schon. Finde ich schon gut.
Im Zweifel muss man auch sagen, ist da weniger Zeug drin als in so einem
ganz genau
gekauften. Also ja, da ist ja manchmal die Zutatenliste wirklich auch einlang. Und wenn ja, man dann einfach Tofu, vielleicht ein bisschen Kurkuma für die Farbe und vielleicht dann eben Kalanamak dran macht.
Oder auch, wenn Menschen einfach diesen Eiergeschmack total geil finden, ja, weil es schmeckt auf einem Tomatensalat, das ist total weird, es schmeckt voll geil, wirklich, es schmeckt richtig, richtig gut. Einfach nur Tomate, Essigöl und ein bisschen Frühlingszwiebel und da dieses Salz drauf, wild.
Mir ist eben tatsächlich noch eingefallen, mein Lieblings-Osterspiel. Das hätte ich eigentlich eben sofort erzählen müssen, als es um Familientraditionen ging. Eiertitschen.
Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte.
Oder Eiertuppen.
Also ich vermute, dass man irgendwie gekochte Eier gegeneinander hämmert, aber
ja,
ich,
du hast das Spiel verstanden.
Und aber wer gewinnt?
Ja, du spielst das normalerweise halt in einer großen Familienrunde.
Mhm, verstehe.
Und dann titschst du halt die Eier gegeneinander und die Person, deren Ei überlebt, titscht dann weiter. Und am Ende bleibt dann eben eine Person übrig, die als einzige noch ein unzertitschtes Ei hat.
Aber wenn man doch die zwei Eier gegeneinander titscht.
Eins geht kaputt und eins nicht.
Ach nein.
Das ist das Ding.
Ach was.
Mhm.
Okay, weiß ich, was ich Ostern mache. Okay, Eier titschen. Wir müssen über Gadgets sprechen. Wir können keine Eierfolge machen und dann nicht über Gadgets sprechen.
Also im Eierbereich, ne?
Ja, da ist einiges los.
Da ist wirklich, wirklich viel los.
Ja, auch viel Blödsinn, aber auch ein paar wirklich gute Sachen.
Mhm. Ich komme aus einem, also in meinem Elternhaus gab es früher einen Eierschneider.
Die Harfe.
Die Harfe. Die auch?
Auf jeden Fall. Die Harfe.
Die Harfe.
Und die Harfe hat mich auch in meiner Ausbildung, wo es ständig natürlich irgendwo Eiersalat gab, sie hat mich begleitet und sie hat mein Leben zum Teil ein bisschen einfacher gemacht. Ich bin Team Eierharfe.
Ich habe keine Eierharfe, aber ich finde, es ist ein Produkt, was völlig seine Daseinsberechtigung hat, weil mich eigentlich jedes Mal, wenn ich Eier in Scheiben schneide, das nervt,
ja,
dass die nie so schön werden wie mit der Harfe. Aber dafür nervt es mich dann auch nicht genug, dass ich mir dann eine Harfe anschaffe.
Ich glaube, die Harfe wäre so ein Ding, wenn ich das mal irgendwo zum Beispiel bei so Haushaltsauflösungsgeschäften und da liegt so eine Harfe rum, wo du denkst, ja, die wurde noch nicht so oft benutzt, her damit, nehme ich mit. Ja, dann kommt die mit.
Und dann gibt es auch so ein Ding, das wird auch gerne mal als, es gibt so crazy deutsche Wörter, Beispiel benutzt. Der Sollbruchstellenverursacher.
Sag mal bitte, heißt das Ding wirklich
das heißt so?
Ich habe neulich nach dem Wort gesucht und habe dann das Ding beschrieben, weil du meinst, das ist so, als würdest du dem gekochten Ei einen kleinen Helm aufsetzen.
Und
da ist ein Stab dran, an dem Stab ist eine Kugel und dann lässt du das fallen.
Und dann trennst du quasi dem Ei
das Köpfchen
um
ab.
Die Schale ab.
Ja.
Genau. Und das ist natürlich
ein Sollbruchstellenverursacher.
Für das Frühstücksei.
Großartig.
Damit du da nicht irgendwie das Ei dir abpillen musst oder irgendwie sowas. Das ist der Sollbruchstellenverursacher.
Mhm. Ist das, also bist du in einem Sollbruchstellenverursacher-Haushalt aufgewachsen?
Nein. Bei uns.
Ich glaube nicht. Ich glaube ich auch
bei
nicht.
Bei uns ist mein Vater der Experte, der das wirklich mit einem
wow
Messerhack-Ding schlägt er da oben einmal rein und dann hat er genau, also der muss das dann auch noch abmachen
ja
und so, aber gefühlt kann das bei uns keiner so gut wie mein Vater. Nee, das ist was, wo ich denke, da hat jemand mit Physik rumgespielt, herzlichen Glückwunsch, ist irgendwie funny, Aber
ich glaube, das ist so eins dieser, dieser so ein bisschen banalen, ja, ehrlich gesagt, so Muttertags-, Vatertagsgeschenke. Weißt du, du weißt überhaupt nicht, oh Gott, aber es darf jetzt auch nicht teurer sein als 10 Euro, weil es ja Taschengeld und so. Oh, was machst du denn? Und dann gibt's im Dorf, gibt's so einen Laden, der so Kerzen und Teller und Thermoskannen hat. Und dann, entschuldigen Sie, was haben Sie denn so für unter 15 Euro? Und dann gehst du nach Hause und dann kriegt irgendein Elternteil dieses Jahr halt einen Sollbruchstellenverursacher.
Und beim Sollbruchstellenverursacher geht's ja eben, haben wir gerade auch schon gesagt, darum, dass das Köpfchen vom Ei abgetrennt wird. Und da, wenn wir mal ganz kurz in den Fine-Dining-Bereich abbiegen, gibt es teilweise so die Mode, so Eier wirklich aufzusägen. So richtig.
Und dann diverse Schäumchen und Kaviar und Tralala in dem Ei.
Ja, ich aß einst
das legendäre Maggi-Ei.
Das legendäre Maggi-Ei. Und da wird halt, dass das so wirklich ein perfekt, so ein psychopathisch perfekten Schnitt hat.
Ich glaube, da ist jemand einen ganzen Tag damit beschäftigt, nur diese Eier.
Ich glaube wirklich, dass die
zu
das
waschen, die Haut daraus zu fitzeln.
Genau, und die machen das mit so einer kleinen Rundsäge, mit so einer kleinen rotierenden Säge.
Ja, glaube ich auch. Ist es Zahnarztbesteck?
Zahnarzt oder Mörderbesteck?
Ja, genau, ich dachte auch gerade an Gehirn.
Chirurgen.
Genau, ich dachte gerade an Gehirnchirurg.
Ja, irgendwie sowas, irgendwas Chirurgisches ist das auf jeden Fall.
Ich habe allen Ernstes letzte Woche zum ersten Mal, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich in der letzten Woche zum ersten Mal einen Eierpiekser verwendet. Ich will sofort einen Eierpiekser haben. Das ist super. Weil
wenn du dir ein Ei kochst.
Ich koche mir ständig ein Ei. Und ich habe dann auch nicht immer diese Zeit von wegen, das muss jetzt eine halbe Stunde früher aus dem Kühlschrank raus. Und, sondern
ach, kann
nein.
Man das so verhindern?
Ja, es gibt so, das ist auch so einer dieser Hacks von wegen, dass es bei raumtemperierten Eiern nicht so schnell passiert. Oder dass
das
es dann halt so ganz liebevoll mit dem Esslöffel in dieses kochende Wasser reinkullern lässt und so weiter.
Da geht es ums Platzen.
Es geht ums Platzen, weil man hat es ja immer schon, du guckst dann irgendwann in deinen Topf mit den kochenden Eiern rein und dann wabern da halt so diese Eiweißfäden darum. Ist alles nichts Dramatisches, schon gar nicht, wenn du anschließend Eiersalat draus machen möchtest. Aber tatsächlich habe ich in der letzten Woche, musste ich besonders schöne gekochte Eier irgendwie fabrizieren. Für eben so ein Food-Styling. Und da stand dann auf einmal so ein Gadget rum und da war der Eierpiekser. Und ich dachte so, ja, aber das wird doch jetzt, dann splittert das irgendwie. Nein, dieser Eierpiekser hat wirklich genau dieses Ei da reingefräst und gut ist.
Genau, das funktioniert, glaube ich, mit so einer Feder. Also das ist im Prinzip wie so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie so ein Kissen.
Ja.
Wie so ein kleines.
Wie so ein kleiner Stempel.
Genau, wie so ein Stempel und da ist dann eine einzelne Nadel drauf.
Und die kommt auch nur raus, wenn man das Ei, also die Oberfläche von diesem Stempel ist eigentlich glatt und dann legst du das Ei da drauf und drückst das so ein bisschen an und in dem Moment, wo du es andrückst, kommt von unten die Nadel raus. Also es ist natürlich auch etwas, ich kann mir sehr gut vorstellen, also man hat da immer so ein bisschen, soll ich das mit dem Finger mal ausprobieren? Wie doll piekst das, wenn ich das mit dem Finger mache? Nein, mach's einfach nicht. Nee. Und dann mach das mit dem Ei, das piekst schon ganz schön dolle.
Aber man muss da auch, man darf da auch dann nicht versuchen, das sanft zu machen, sondern muss einfach so
einmal,
zack,
genau, einmal beherzt.
Lochen.
Genau, einmal beherzt dieses Ei da drauf. Dann macht's wirklich so ein bestimmtes Geräusch und dann ist da wirklich exakt an dieser Stelle ein kleines Löchlein drin und es ist nicht ein einziges Ei geplatzt und deswegen, also Eierpiekser. Ich gehe all in, finde ich super. Würde ich auch niemals irgendwie sowas wie, ja, das kann man auch mit einer Nadel machen. Verletzungsgefahr viel zu groß.
Ja,
mach
kann man auch mit
nicht.
Einem Messer machen, mache ich und habe jedes Mal Schiss mit so einer Messerspitze.
Und ich glaube, dieser Eierpiekser ist auch mal wieder so im 5-6 Euro Bereich.
Ja, maximal. Und ich muss ja sagen, Jule, ich finde das krass, was im Eiertrennerbereich abgeht.
Erzähl.
Da gibt es ja wirklich.
Was geht da ab?
Da gibt es ja sogar verschiedene Spielarten des Eiertrenners. Es gibt
wir reden über das rohe Ei.
Ja.
Okay.
Wir reden über das rohe Ei. Also es geht darum, quasi das rohe Eigelb vom rohen Eiweiß zu trennen. Und dann gibt es halt einmal die Variante, dass du das wie in so eine Art Sieb und mit was eigentlich kein richtiges Sieb ist. Also im Prinzip, du schlägst das wo rein. Und dann landet das Eigelb auf so einem kleinen Tablett und das Eiweiß fließt runter in so einen Behälter rein. Das ist die erste Variante.
Okay.
Dann gibt es die zweite Variante, dass du das Ei in eine Schüssel oder sowas reinschlägst und dann ziehst du das Eiweiß da raus mit so, manchmal sind die so hühnerförmig, das funktioniert dann, glaube ich, durch Unterdruck, weißt du?
Ja.
Kann man, auf TikTok habe ich das auch schon mit Flaschen gesehen, dass die Leute dann einmal auf die Flasche draufdrücken, dann zieht sich wieder Luft in die Flasche rein oder in dieses Gadget dafür und dann wird das Eigelb damit reingesogen und dann kannst du das quasi rüber transportieren und wieder aus dem Ding rausdrücken.
Sind wir da nicht wieder im Chibo-Bereich?
Ja, im Chibo und auf jeden Fall auch Tupperware-Bereich sind wir da ganz stark.
Es ist auch wieder so ein Gadget, was also eigentlich braucht es niemand.
Also wenn man das nicht mit der Schale voneinander trennen will, dann ist es auch extrem leicht, das tatsächlich mit in die gewaschene Hand einfach zu tun.
Absolut.
Also ich schlage mir das Ei dann einfach in die Hand rein und dann läuft das Eiweiß durch die Finger und dann hat man das Eigelb in der Hand und dann...
Man kann auch, wenn man das mit der Hand so nicht möchte und da vielleicht ganz kurz überfordert ist, man kann das auch in eine Tasse schlagen und dann mit der Hand das Eigelb da vorsichtig rausheben. Das geht auch. Also so ein Eigelb ist, es ist jetzt nicht besonders stabil, aber...
Man darf da halt nicht mit, also mir gehen die Eigelb immer kaputt, wenn ich die direkt beim Aufmachen mit der Schale anschlitze.
Ja.
Und wenn man das einmal geschafft hat, dass es nicht so ist, dann, solange man da jetzt nicht reinpiekst, funktioniert das schon. Und Jule, du hast dir ein Eierkochutensil noch eins. Du hast schon richtig, richtig verliebten Gesichtsausdruck.
Ja, ich habe mir auch ein kleines Etusho-Eierutensil aus Thailand mitgebracht, weil es einfach sehr süß ist. Und ich wollte es auch mal ausprobieren. Und zwar sieht das Ding, es hat die Form von einem kleinen Ei. Da drauf ist ein Küken abgebildet. Und unter diesem Küken ist wie so eine kleine Farbskala. Und da steht dann Hard, Medium und Soft drauf. So, und jetzt guckst du dir halt dieses kleine Ding an und denkst dir, es soll dir irgendwie dabei helfen, deine Eier on point zu kochen. Und ich wusste wirklich nicht, was wird's denn machen? Wird's anfangen zu fiepen? Wird's sich verfärben? So, und dann habe ich es mitgekocht. Dann konnte man auf dieser Farbskala eben beobachten, wie sobald der Bereich soft erreicht war, ist die, das war so hinterlegt mit oranger Farbe und dann ist die Farbe verblasst.
Ah ja, okay.
Und hätte man es dann länger drin gelassen, dann wäre medium verblasst bis halt eben hart.
Und war es ein perfekt softes Ei?
Es war ein weiches Ei.
Okay.
Ich hätte den Versuch jetzt noch weitermachen müssen. Ab wann ist dann für die denn medium und ab wann ist denn dann für dieses kleine fiepende Küken hart?
Mhm.
Von daher ist es ehrlich gesagt auch wieder völlig unnötig, weil du musst ja dann halt, also wenn du es ernst meinst, musst du ja dann wirklich regelmäßig dieses Küken da wieder rausfischen und nachgucken. Und es ist natürlich auch nicht punktgenau, also stell dir doch einfach einen Handy-Timer, stell dir einfach einen Küchenwecker.
Stell dir einen Timer und guck jedes Mal vorher nach, wie lange welches Ei gekocht werden muss. 6 Minuten, glaube ich, ist so.
Ich mag 6 Minuten, 6 Minuten Eier, 7 Minuten Eier geht auch noch. Ich bin aber eher so, ne, 6 Minuten Eier ist super. Beim Pochierten ist es so, Pi mal Daumen, ja, könnten so 3,5 sein.
Sieht man's, ja.
Ja, irgendwie schon. Oder man kann so mit dem Finger einmal kurz ein bisschen dutschen.
Sind wir schon wieder bereit für die erste Hausaufgabe von Staffel 2, oder Jule?
Wir sind bereit für die erste österliche Hausaufgabe. Es geht natürlich um hartgekochte Eier. Ich hatte gerade schon mal ganz kurz erwähnt.
Damit du keine Angst haben musst, dass die zu lange stehen.
Machen wir einfach schnell was mit. Wir sprechen über das Solei. Das Solei. Ich finde es sehr schön, dass das klassische Solei, es wird eigentlich mit Schale eingelegt. Das wusste ich nicht. Eigentlich ist es ein gekochtes Ei, was aber in der Schale, also natürlich in der Schale gekocht ist. Und dann wird die Schale so ein bisschen angedutscht. Und dann wird in ein Glas gepackt, wie beim Einlegen. Und dann kommt da eben so ein gewürziger Essigsud drauf, wo sehr, sehr viel Salz drin ist.
Sole.
Richtig. Also 60 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser.
Okay.
Weil das Salz eben für die Haltbarkeit sorgt. Und es gibt natürlich noch so Spielarten, dass da irgendwie Zwiebelschale mit in dem Sud drin ist, damit sich quasi diese Bruchstellen von dem Ei, damit sich das so ein bisschen verfärbt und so weiter. Ich dachte ja immer, das Solei wäre ein geschältes Ei, was man einlegt. Kann man machen. Aber offenbar wird es ganz klassisch mit Schale tatsächlich eingelegt.
Okay.
Und die bleiben tatsächlich bis zu ein paar Monaten haltbar, ne?
Okay, also, da werde ich dann langsam skeptisch. Aber
ja,
es gibt ja auch diese 1000-jährigen Eier.
In der Tat. Und ich bin über einen sehr, sehr schönen Satz gestolpert, der, also bei der knallhart investigativen Recherche zum Solei, der da heißt, Sie sind in weiten Teilen Deutschlands ein traditionelles Gericht und gehören in zahlreichen Kneipen zum Standardangebot aus dem Hungerturm. Wo uns jetzt natürlich sehr stark interessiert.
What the fuck?
Was soll der Hungerturm sein?
Ein Hungerturm.
Hungerturm finde ich besser. Hungerturm macht mir wirklich gar keinen Appetit. Und zwar habe ich dann weitergefunden, dass dieser Hungerturm wohl früher so eine Art Vitrine in Kneipen war. Das ist so ein Aufsatz auf der Theke. Auf der Theke stand auch zum Teil eine gekühlte Vitrine, die mit Eis befüllt wurde. Und dann gab es da so eine, wenn das geschmolzene Wasser von dem Eis darunter lief, dass das trotzdem dann halt die Lebensmittel noch weiter kühlte. Und in diesem Hungerturm standen wunderbare Dinge wie Rollmöpse, Salzgurken, Schmalzbrote, Soleier, Buletten, Mettwürstchen.
Also alles, worauf du Bock kriegst, wenn du am Saufen bist.
Ich würde wahnsinnig gerne mal in eine Kneipe reinkommen und da steht so ein Hungerturm. Auch wenn ich das Wort Hungerturm wirklich ganz, ganz furchtbar finde.
Ich finde es eine Mischung aus wahnsinnig toll und wahnsinnig schrecklich. Es macht mir eine Mischung aus guten und ganz, ich kriege ganz viele innere Abwehr und es macht mir auch irgendwie Spaß.
Womit wir beim Solei sind. Mir macht das Solei sehr, sehr viel Spaß. Ich glaub,
wir haben sogar schon mal zusammen Solei gegessen. Wir waren mal wo essen und dann hast du das Solei auf der Karte gesehen und dann hast du so ein Strahlen in den Augen bekommen, dass ich dachte, ich finde jetzt ein Solei so okay spannend, aber wenn du das so gerne möchtest, dann essen wir wohl jetzt mal zusammen ein Solei.
Ja, und wie war's?
Ich fand es okay, aber ich hab's, also ich...
ja, ich fand's auch okay.
Ich hab's danach jetzt auch nicht nochmal, ich hab's nicht vermisst, als es jetzt nicht da war die letzten Monate. Aber wenn es nochmal irgendwo auf einer Karte stünde, ich würde es vielleicht dann nochmal bestellen. Und als Hausaufgabe würde ich es auch sowieso machen.
Und vor allen Dingen, ich möchte, also meine kleine Solei-Hausaufgabe wäre sogar ein Shortcut. Also ich werde ein Rezept reinschreiben, wie es klassisch geht, auch mit der Schale, also als Vorschlag.
Der Klassiker aus dem Hungerturm.
Der Klassiker aus dem Hungerturm. Ich werde aber auch sehr, sehr gerne einfach den Shortcut dazu schreiben. Und zwar... Wir sind ja Freunde von Essiggurkenwasser. Also man hat so ein Glas Essiggurken, man hat alle Essiggurken daraus gegessen und da hat man noch diesen fantastischen Sud.
Wo dann kann man sie entweder ein Pickleback reinstellen, Shot Whisky, Shot Essiggurkenwasser.
Entweder das oder eine kleine Margarita aus dem Sud machen, auch genial. Oder ein schnelles Soleil. Und das ist natürlich, ihr habt zufällig viele bunte Eier von den Kollegen und von den Schwiegereltern irgendwo rumstellen und ihr habt zufällig ein leeres Essiggurkenglas. Ab geht's, rein damit. Einfach mal ein Solei snacken. Dann lässt man dieses gekochte Ei tatsächlich über Nacht oder meinetwegen auch eine ganze Woche in diesem Essiggurkenwasser drin und fischt es anschließend raus und isst es.
Ja, das mit dem Essiggurkenwasser, das hat mich jetzt schon wieder so abgeholt, dass ich denke, I'm ready for
Homework. Das ist richtig geil.
I'm ready for Snacks.
Und wir haben sowas Ähnliches schon mal gemacht in der Rote-Bete-Folge. Da haben wir Pink Devil Eggs gemacht. Und da haben wir quasi Essiggurken beziehungsweise den Einlegesud von Rote-Bete-Sud genommen.
Einfach mal Sud weiterverwenden.
Und es ist ja quasi genau dasselbe. Ja. Es ist Solei in Pink. Und das ist, man kann einfach mal so ein gekochtes Ei in diesen pinken Sud schmeißen oder in Essiggurkenwasser. Dann lässt man das da drin und am nächsten Tag schmeckt es schon geil und zwei Tage später schmeckt es noch ein bisschen geiler. Und ein Solei isst man klassisch, dann bin ich durch. Man halbiert das, plöppt das Eigelb da raus, würzt das mit ein bisschen Essig, Salz, Pfeffer. Soll Menschen geben, die da einen Tropfen Maggi reinmachen? Ich jetzt nicht. Naja, dann kommt das Eigelb da wieder rein, Spritzer Senf drauf und weggehapst.
Oder man hackt sich das klein und macht das in so einen Essiggurken-Mayonnaise-Kartoffelsalat.
Love it. Mhm. Oder man hackt sich das klein mit Mayonnaise und schmiert sich's aufs Brot.
Ja, lieben wir doch. Und natürlich, Leute, auch in Staffel 2 von Umami Town, die Playlist bleibt. Verlinken wir euch in den Shownotes mit manchmal thematischen, manchmal nicht thematischen Songs. Soll ich einfach draufhauen, Jule?
Hau rauf.
Ich hau drauf von Princess Nokia, Green Eggs and Ham. Dann hau ich drauf von... den Beastie Boys, den Eggman.
Natürlich.
Und dann habe ich noch Mac Miller mit Exile, weil Mac Miller vielleicht auch immer durch den Supermarkt gelaufen ist und nicht gefunden hat, wo die Eier stehen.
Anke, du hast deine Hausaufgaben gemacht, das gefällt mir sehr. Ich gebe Gas, ich habe meine Hausaufgaben zur Hälfte gemacht. Ich möchte gerne The Last Dinner Party und den Song Sinner auf die Playlist setzen. Hat ja vielleicht ein bisschen was mit Ostern zu tun. Einfach, ich bin gerade besessen von der Last Dinner Party.
Du warst wieder um die Ecke mit der Sünde. Ja, gut.
Also, why not? Und ich habe aber wirklich eine Eier- und Oster-related einen Song mitgebracht. Und zwar ist es ein ernstes Rock Me Amadeus von Falco. Ich habe bereits in der ersten Folge der ersten Staffel von Umami Town gesagt, ich liebe die animierte Serie Bob's Burgers. Ich liebe die sehr. Ich verstehe nicht, warum die nicht, noch nicht so erfolgreich ist, wie sie eigentlich sein sollte. Naja, und deswegen mache ich das jetzt in der ersten Folge der zweiten Staffel einfach nochmal. Guckt alle Bob's Burgers, ist super. Es gibt eine Osterfolge. Und in dieser Osterfolge, die da heißt Eggs for Days, in der siebten Staffel, gibt es einen Auftritt von dem, allen Ernstes von dem Song Rock Me Amadeus von Falco und man rechnet nicht damit und er ist zum Schreien komisch und seither verbinde ich Ostern mit Falco.
Das ist doch auch ein schöner Link. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die zweite Staffel Umami Taunula.
Oh, ich auch.
Let's
oh, das
do
wird
it.
So toll.
Das haben ja wirklich ernsthaft Leute gefragt. Macht ihr wirklich weiter?
Aber natürlich machen wir weiter.
Ja, natürlich machen wir weiter.
Aber sicher.
Und jetzt eigentlich schon mit Staffel 3 haben wir schon geplant, was wir da machen. Erstmal machen wir jetzt Staffel 2. Ihr macht es auch wie sonst. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, bewertet uns. Gebt uns Sterne, Herzen, macht das Plus weg, keine Ahnung.
Erzählt Menschen.
Leuten. Ja, erzählt Leuten, dass es uns gibt. Und wir melden uns nächste Woche mit dem Rhabarber.
Oh ja.
Weil sauer macht lustig.
It's
und
time.
Rhabarber macht sehr glücklich. Auch
sehr.
Wieder ein pinkes Gemüse.
Das ist wunderschön.
Das lieben wir sehr.
Ja.
Wir lieben euch. Ich liebe dich, Jule.
Dich auch.
Tschüss.
Tschö, Anke.